Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bergfest beim zweiten Tripleheader der Formel 1 Saison 2025. Der Monaco Grand Prix liegt hinter uns, dieser traditionsreiche Grand Prix. 78 Runden durch die engen Straßen des Fürstentums liegen hinter uns und es wird kontrovers heute. Wir müssen diskutieren über die neue, erstmals angewandte Regel. Wir werden natürlich sprechen über die Gewinner, auch über den Gewinner, der heißt nämlich Lando Norris an diesem Wochenende, über die Verlierer, über die Regel. Und wir werden vorausschauen auf den Spanien Grand Prix. Und das werde ich natürlich nicht alleine tun, sondern ich bin sehr stolz, meinen lieben Freund Kevin Scheuren heute an meiner Seite zu haben. Hallo Kevin.
Hola, ¿qué tal?
Ja, Kevin, ich würde erstmal ganz unorthodox dich überraschen wollen mit einer Frage. Ja, und zwar, bevor wir beginnen, über die Gewinner und Verlierer zu reden, gib uns doch mal Gründe oder eine positive Aussage, warum sollte trotz der Kontroversen gestern, trotz der Probleme, die die Strecke Monaco momentan mit den neuen Autos hat und auch trotz dieser neuen Generation von Fans, die die Formel 1 jetzt auch vielleicht anders wahrnehmen, wieso muss Monaco im Kalender bleiben?
Ja, also wie lange habe ich Zeit? Ja, also,
es liegt an dir.
Ja, Monaco ist für mich Tradition. Monaco ist für mich die Formel 1. Es klingt so ein bisschen pathetisch, wenn ich das sage, aber es gibt keine Strecke, mit der ich so viel verbinde, neben Spa, wie ich es mit Monaco tue. Gar nicht mal, weil ich da jetzt so häufig war oder so, weil ich jemals da war bei einem Formel 1-Rennwochenende, aber einfach, weil diese Strecke in meinem Formel 1-Gedächtnis so tief eingebrannt ist. Ich habe im Videospiel, auch wenn das in den Kommentaren unter dem YouTube-Video von Formel 1.de am Sonntagabend auch die ein oder andere komische Reaktion bekommen hat, Monaco ist immer eins der ersten Rennen, das ich fahre im Videospiel, weil das ist einfach eine geile Strecke. Ich liebe das. Es ist unglaublich eng, es ist unglaublich spannend, 100% Präzision, 100% Konzentration. Die Atmosphäre, wenn der Helikopter über Monte Carlo fliegt, wenn man das sieht im Fernsehen, wenn man die Onboard sieht. Und ich finde, auch heutzutage wirkt das noch aufregend. Und das war eben früher vielleicht noch ein Stück aufregender, logischerweise, weil da tendenziell ein bisschen mehr passiert ist. Aber Monaco ist für mich, also wir diskutieren über so viele Strecken im Formel-1-Rennkalender. Und Monaco liefert jetzt vielleicht wirklich nicht die spannendsten Rennen, wahrscheinlich genau das Gegenteil. Aber die Qualifikation ist einfach das Beste, was es gibt in der Formel 1. Dieser Samstag, auch in diesem Jahr, hat wieder gezeigt, warum Monaco in der Qualifikation einfach eine Macht ist. Und für mich ist es unerlässlich, dass die Formel 1 in Monaco fährt. Es gehört einfach dazu. Und das ist so platt, wie ich sage, es gehört einfach dazu. Ja, es ist das Kronjuwel in Europa für die Formel 1, weil es so besonders ist. Das gibt es nirgendwo sonst. Und gut, ich verstehe jede Kritik an Monaco. Ich verstehe jeden da draußen, der sagt, das ist brutal langweilig. Und ich würde da sogar zustimmen. Aber wenn man weiß, was es ist, dann weiß man auch, worauf man sich einlässt. Und da bleibe ich bei, das gehört einfach in die Formel 1. Egal wie die Autos aussehen, Monaco muss immer bleiben.
Eine wirklich sehr schöne Rede dazu, wie ich finde. Und ich habe die Frage nicht ganz grundlos gestellt, denn wir werden auch heute, wie schon eingangs erwähnt, Gewinner und Verlierer besprechen. Und heute haben wir wirklich wesentlich mehr Verlierer als Gewinner. Und da stellt sich dann eben die Frage, hat das mit Monaco zu tun? Was kann man in Monaco anders machen? Aber dazu werden wir dann natürlich gleich noch kommen. Besonders leider, wenn es um die Verlierer geht. Erstmal noch ganz kurz zum Rennergebnis. Lando Norris, über den werden wir gleich auch als erstes sprechen, gewinnt dieses prestigeträchtige Rennen. Das Podium komplettieren Charles Leclerc und Oscar Piastri dann. Kommen wir zu Lando Norris. Also der Samstag war meiner Meinung nach ein absoluter Husarenritt von ihm. Es war eine grandiose Runde, die er da eben auf diesen monegassischen Asphalt gezaubert hat. Charles Leclerc war eigentlich schon fast sicher der Pole-Setter, vom Kollegen Sascha Roos auch schon ausgerufen worden. Und dann kommt Lando Norris da um die Ecke und bricht dann nochmals den Streckenrekord. Das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Die haben sich ja die beiden mit Streckenrekorden da beworfen im Q3. Einfach eine Wahnsinnsleistung, diesen Quali-Ritt da von ihm zu fahren. Besonders wenn man bedenkt, dass eben Lando Norris in den letzten Wochen immer mal wieder auch diese Probleme hatte, die Konzentration aufrechtzuerhalten, so ein bisschen nervös wirkte. Und dann hat er auf dieser Strecke, wo es wirklich komplett drauf ankommt, da zu sein, an jeder Ecke, einfach diese Runde abgerissen. Und am Sonntag im Rennen, ja klar, als Führender fährst du nun mal unspektakulär durch Monaco, versuchst das Auto nach Hause zu bringen, und das hat er gemacht. Komplett fehlerfrei, und am Ende dann verdient der strahlende Sieger dieses wirklich großen und wichtigen Rennens, und ich finde, man hat es ihm auch angemerkt. Was ist so deine Sichtweise, Kevin? Wie hast du ihn an diesem Wochenende erlebt?
Also ganz unspektakulär war das Rennen ja nicht. Dieser Verbremser beim Start, das hätte auch in die Hose gehen können.
Gut, das stimmt, ja.
Aber ich habe ja mutig gesagt, das war Absicht. Ja, das war alles Absicht. Da wollte Leclerc verwirren, weil er hat natürlich die Bremse genau dann gelöst, als es nötig war, sich keinen Bremsplatten zu holen und die Kurve noch komplett zu bekommen. Lando Norris war wie ausgewechselt an diesem Wochenende. Es war wunderbar, ihm zuzusehen. Wirklich. Ich könnte jetzt auch wieder eine Stunde schwärmen über das, was ich da von Lando Norris am Wochenende gesehen habe, weil für all die Kritik, die er in den letzten Wochen abbekommen hat, die ich finde auch berechtigt war, und nach wie vor ist, weil das muss er jetzt bestätigen, auch in den nächsten Rennen. So glaube ich, hat er diesen Tripleheader, da hat irgendwas Klick gemacht. Und in Monaco hat man den Effekt davon gesehen. Der war total fokussiert, der war total konzentriert, der war nervenstark, der hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, der hat sich am Samstag noch nicht zu sehr gefreut über die Pole Position, er hat sich schon gefreut, klar. Aber er wusste, es kommt auf den Sonntag an. Ich muss das nach Hause bringen. Und das hat er eindrucksvoll gemacht. Und weißt du, welchen Lando Norris ich noch gesehen habe, Dennis?
Jetzt bin ich gespannt.
Den befreiten, den gelösten Lando Norris. Weil der hat sich von Social Media entfernt. Der hat sich mal die Zeit für sich genommen. Das mit seiner Freundin ist jetzt öffentlich. Ja, das, worüber die ganzen Lando-Fangirls in ihren Tweets und TikToks immer wieder abkotzen, ne, dass sie das ja nicht haben können, mit wem er was hat. Mein Gott, lass den Jungen doch mal in Ruhe, ja. Und ich glaube, das ist alles auch zu dem durchgesickert. Aber jetzt ist das alles mal öffentlich, jetzt ist das alles mal raus. Seine Eltern waren da. Und du hast so gemerkt, wie gut ihm das tut, dass jetzt einfach mal Ruhe ist und auch, glaube ich, für ihn selber mental Ruhe war und er sich auf das Fahren konzentriert hat. Und schwupps, sehen wir den Lando Norris, den ich immer geliebt habe, weil das nativ einer der schnellsten in der Formel 1 ist. Ich glaube nach wie vor, dass Oscar Piastri grundsätzlich der bessere Fahrer von den beiden ist, aber unter normalen Umständen ist Lando Norris der schnellere von den beiden. Das hat er auch in den letzten Wochen immer wieder gezeigt. Aber es hat immer was gefehlt. Es waren immer kleinere Schnitzer drin. Und er war immer, ja, oft auch auf der Verliererseite, liebe Freunde da draußen. Wir sehen euch genau, wer das nicht haben kann, dass wir ihn Verlierer nennen. Aber das ist ja auch ein Teil dessen, dass man ja will, dass er erfolgreich ist. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich war unfassbar beeindruckt von Lando Norris am Wochenende. Da hat wirklich alles gepasst. Und wenn er das beibehalten kann, dann ist er für mich vermutlich doch der Top-Favorit auf die Weltmeisterschaft. Weil er ist dann, glaube ich, mit dem Gesamtpaket kompatibler, als es Oscar Piastri vielleicht sogar auf die ganze Saison gesehen ist. Weil Piastri hat einige Fehler gemacht auch. Witzigerweise eher an diesem Wochenende. Und bei Norris hat es einfach funktioniert und das war toll. Das war wirklich, wirklich toll. Das war weltmeisterlich, was er da gezeigt hat an diesem Wochenende.
Ja, und wie du gerade sagtest, Lando Norris war bei uns in den letzten Wochen sehr oft in der Verliererkategorie. Und wir reden ja immer über dieses berühmte Momentum. Dieses Momentum, was ihm so ein bisschen abhanden gekommen ist, was sehr stark in den letzten Wochen in Richtung Oscar Piastri geschwungen hat. Und jetzt eben in diesem Tripleheader hat er es geschafft, sich da so ein bisschen rauszubefreien. Glaubst du, dass Lando Norris oder allgemein, dass dieses Pendel, was zwischen Lando Norris und Oscar Piastri schwingt, dass das während der Saison weiter schwingen wird? Oder kannst du dir vorstellen, dass einer von beiden, jetzt vielleicht aktuell ist Lando Norris da ein Kandidat für, aber auch natürlich Oscar Piastri, dass einer irgendwann es schafft, wirklich das ganz an sich zu reißen und da so ein bisschen sich in diesem WM-Kampf auch abzusetzen?
Ich glaube das nicht, weil ich glaube, dass der McLaren einfach für beide grundsätzlich gut funktioniert und es wird mal den geben, der auf Strecke X oder Y stärker ist. Und das widerspricht natürlich dem, was ich gerade gesagt habe, dass Norris vielleicht ein bisschen kompatibler mit dem McLaren ist, als es Piastri im Saisonverlauf sein wird. Aber was ich damit sagen will, ist, dass das Pendel, und wunderbar, dass du die Frage eigentlich stellst, weil im Endeffekt kommt es genau darauf hinaus. Das wird immer schwingen. Das wird immer nach links und nach rechts gehen. Für McLaren ist es nur am wichtigsten, dass man Max Verstappen da raushält aus diesem WM-Kampf. Weil wenn das passiert, dann wird es natürlich kompliziert, weil irgendwann, wenn du dich dann doch gegen Max Verstappen irgendwie wehren musst, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Das glaube ich dann schon im Saisonverlauf. Aber solange die beiden um die WM kämpfen, glaube ich, wird es halt munter hin und her gehen. Und da traue ich es denen auch wirklich zu, dass das bis in das letzte Rennen in Abu Dhabi gehen kann, dass die beiden noch um die WM kämpfen. Weil es klauen sich natürlich alle gegenseitig auch Punkte. Ne? Ich glaube, jetzt hat Norris noch 3 Punkte Abstand in der Fahrerwertung. Letzte Woche waren es noch 13. Also da knabbert der eine dem anderen ein bisschen was weg. Wenn in Spanien Piastri wieder gewinnt und Norris Zweiter wird. Ne? Also es bleibt, glaube ich, die gesamte Saison über knapp zwischen den beiden. Deswegen ist es ja auch total hanebüchen, wenn man fordert, dass McLaren irgendwelche Stallregie an den Tag legt, weil das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Also es wird wirklich keinen Sinn ergeben, unabhängig davon, dass es jetzt eh zu früh wäre. Aber ich glaube, auch im Saisonverlauf wird das nicht nötig sein, weil die beiden einfach ja, Hand in Hand in Richtung Formel 1 Weltmeisterschaft gehen. Und wer dann ja, am Ende die längeren Finger hat, wird sich diesen Weltmeisterschaftspokal sichern können. Also ich glaube, das wird munter hin und her gehen.
Es wird auf jeden Fall spannend, das zu beobachten. Und wir werden ja gleich in der Vorschau auf Barcelona da auch noch auf einige Themen bei McLaren natürlich kommen. Wer aller Voraussicht nach dieses Jahr aber nicht um die WM kämpfen wird, nichtsdestotrotz an diesem Wochenende für mich und ich denke auch für dich ein Gewinner ist, war Charles Leclerc. Wir haben es gerade schon am Anfang der Sendung gesagt. In der Qualifikation, es sah zwischendurch eigentlich so aus, beziehungsweise schon eigentlich das ganze Wochenende, als ob da was gehen könnte. Als ob dieser Sieg, den wir auch beide ihm letzte Woche ja eigentlich auch gar nicht so zugetraut haben aufgrund des Autos, als ob der in Reichweite ist. In den Trainings war er nicht einzuholen, hat das wirklich sensationell gut gemacht. Und im Q3 sah es dann auch wirklich so aus, als ob er eben mit diesem erwähnten Streckenrekord die Qualifikation gewinnen kann, die Pole Position in seinem Heim Grand Prix erringen kann. Und dann kam eben Lando Norris. Nichtsdestotrotz, Charles Leclerc, eine wirklich fantastische Qualifikation hat, das muss man auch erwähnen, Lewis Hamilton in Monaco um Weiten geschlagen und am Ende eben auch diesen Platz eingefahren. Er hat zwischendurch nochmal versucht und gekämpft. Er hat Lando Norris angegriffen, als dieser hinter Max Verstappen festhing. Es hat nicht gereicht, wahrscheinlich auch, weil eben diese Strecke Überholmanöver nicht so zulässt mit den neuen Autos. Aber es war wirklich wieder eine Sternstunde von Charles Leclerc, wie ich finde, der absolut alles rausgeholt hat und am Ende zwar sichtlich enttäuscht auch war, dass er eben den Fans, und das hat er ja auch gesagt im Post-Race-Interview, nicht diesen Sieg schenken konnte, aber ich glaube, er war auch stolz auf seine Leistungen, auf dieses ja kleine Comeback von ihm und Ferrari eben wieder auf dem Podium. Wie würdest du Charles Leclerc in Monaco bewerten und wie sind so deine Hoffnungen für die nächsten Wochen? Meinst du, Ferrari kann da ein bisschen dran anknüpfen oder war das wirklich so dieser eine Moment, diese Charles Leclerc-Genialität eben? Und da möchte ich auch kurz einmal anmerken, ich habe mir hinterher noch ein paar Onboards angeguckt, unter anderem auch die von Oscar Piastri, der eben hinter den beiden gefahren ist. Und was ich echt beobachtet habe, Charles Leclerc, der immer in den Runden die Kurven ein wenig enger genommen hat als auch Lando Norris und Max Verstappen, der immer ein bisschen näher dran war an der Wand. Also man merkte wirklich, der fühlte sich da richtig wohl in Monaco. Was ist so deine Einschätzung?
Also Charles Leclerc war für mich der tragische Held an diesem Wochenende. Ich habe extrem mitgefühlt. Ich muss sagen, ich habe mich von dem Hype auch anstecken lassen nach den freien Trainings und sagte, Mist, hätte ich mal doch auf Leclerc getippt hier im Podcast letzte Woche. Ich habe es ihm vielleicht wirklich nicht zugetraut, weil ich es auch Ferrari nicht zugetraut habe. Aber es gibt Leute da draußen, die sagen es immer wieder. In Monaco kannst du einen Charles Leclerc nicht abschreiben. Das ist einfach, das ist seine Strecke. Der Monaco-Fluch ist ja erst letztes Jahr wirklich gebrochen worden durch seinen ersten Sieg. Tja, und dann kam er doch wieder. Ne? Diese Qualifikation hat mich komplett von den Socken gerissen. Also von den Socken gehauen. Aus dem Sitz gerissen. Was auch immer ihr nennen wollt. War sensationell. Also ich saß hier. Ich habe auch die Übertragung von Sky geguckt. Und als Leclerc über die Ziellinie gegangen ist, habe ich geschrien. Ja, weil ich dachte, geil. Jetzt holt er sich das Ding. Und jetzt holt er sich das wirklich. Und das wäre sogar für die WM, glaube ich, das beste Ergebnis gewesen, wenn Leclerc gewonnen hätte an diesem Wochenende. Weil es dann einfach noch enger ist und noch mehr Punkte sich gegenseitig geklaut werden. Aber als Norris dann nochmal eine schnellere Runde gesetzt habe, habe ich vor Schreck geschrien, muss ich sagen, weil ich nicht wusste, wie das gehen kann. Also wie konnte Lando Norris mit den schon gebrauchten Reifen noch eine zweite so schnelle Runde hinlegen? Und oh, ich muss sagen, als Leclerc dann in die Boxengasse gefahren ist und man diese Frontkamera vor seinem Helm gesehen hat und du schon in den Augen gesehen hast, was das gerade war, nämlich ja der Dolchstoß für alle Hoffnungen, das Ding zu gewinnen, weil es war klar, der muss auf die Pole Position, anders wird das nichts, weil Überholen einfach schwer ist und Norris sehr stabil war, das wusste er natürlich auch. Und oh, diese Traurigkeit dann auch in der Pressekonferenz, ich habe das total gespürt, ne? Und ich merke das auch jetzt schon wieder, das macht was mit mir. Ich finde, Charles Leclerc ist einer der vom Gesicht her emotionalsten Fahrer eigentlich. Du siehst ihm ja jede Emotion an. Ne? Der war wie so ein Hundewelpe, der irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte, weil er die Birkenstocks kaputt gebissen hat. Und Mann, also er kann sich nichts vorwerfen. Er ist ein Top-Wochenende gefahren. Er hätte den Sieg verdient gehabt, aber das ist auch Monaco, ne? Wenn du dann einen hast, der das noch die kleine Portion besser macht, weil er eben auch ein besseres Auto hat, das muss man auch festhalten, Norris hat das bessere Auto, dann bist du am Ende nur Zweiter. Aber es ist ein mega zweiter Platz. Es war eine mega Leistung von Charles Leclerc. Er kann stolz sein auf das, was er geleistet hat. Und ich hoffe, dass genau dieses Wochenende Ferrari und ihm den nötigen Auftrieb gibt, das auch in die nächsten Rennen zu transportieren, auf Strecken, die natürlich nicht wie Monaco sind. Nämlich keine Strecke ist wie Monaco im Formel-1-Rennkalender. Und da wird Spanien natürlich auch aus mehreren Gründen interessant sein. Wir sprechen ja später noch auch über diese Flügelnovelle, was die Frontflügel angeht. Vielleicht hilft das Ferrari sogar, wenn es ein anderes Team einbremst. Aber trotzdem, es ist für das Wochenende gesehen natürlich unglaublich bitter für Charles Leclerc gewesen. Aber er ist für mich neben Lando Norris ein absoluter Gewinner. Ich tatsächlich würde ich sagen, sogar der größte Gewinner eigentlich des Wochenendes, weil es eben nicht im Auto steckte normalerweise. Aber das hat gepasst. Der Ferrari hat in Monaco gepasst. Leclerc sowieso. Wie gesagt, ich hoffe, dass er jetzt in den nächsten Wochen in Spanien, in Kanada, in Silverstone vielleicht auch nochmal ein richtig gutes Ergebnis einfahren kann, um sich Selbstvertrauen zu holen. Irgendwas in mir wünscht sich auch eine Aufholjagd von Charles Leclerc, um auch da vielleicht nochmal reinzustechen, in diesen Dreikampf, einen Vierkampf draus zu machen. Das wäre mein großer Wunsch eigentlich für den Saisonverlauf, weil das will ich sehen. Ja, aber das wird noch viel Arbeit brauchen und diese Arbeit muss Ferrari dringend, dringend leisten, denn ja, wie lange macht ein Charles Leclerc das mit, ne? Auch bei Ferrari irgendwie nur rumzusitzen und nicht Weltmeister zu werden, das ist ja auch so Zukunftsmusik noch, aber man sollte sich Gedanken darüber machen, dass man ihm auch ein Auto hinsetzt, mit dem er tatsächlich um die Weltmeisterschaft fahren kann. Aber für das Wochenende in Monaco kann man nur den Hut ziehen vor der Leistung von Charles Leclerc.
Absolut, da denke ich, das sehen wir beide so, Charles Leclerc. Und ich fand das, was du gerade gesagt hast, dieses der tragische Held, und das zieht sich ja jetzt doch schon eine Weile auch durch seine Karriere und tut mir auch wirklich leid. Ich habe auch wirklich Sympathien für Charles Leclerc. Ich glaube, dass wenige Fahrer dieses Erfolgserlebnis mit diesem Team, wo er fährt, diese Geschichte zu vollenden, so wollen wie Charles Leclerc. Und es sind dann eben immer wieder diese Dolchstöße ins Formel-1-Romantiker-Herz, wenn Charles Leclerc eben ja diese Geschichten hat, diese verpasste Pole-Position, verpasste Rennsiege und verpasste Chancen. Und man kann ihm nur wünschen, dass er irgendwann eine Chance wirklich bekommt. Die
muss dich mal was fragen.
Ja.
Hat dein Bruder eigentlich den Ferrari-Mechaniker gemacht am Samstag? Damals, den Ferrari-Mechaniker 2008 bei Felipe Massa, als er auf der Pole war und dann plötzlich doch Norris kam. Ist er mit dem Kopf irgendwie durch eine Wand gelaufen? Oder?
Ich glaube, also er ist ja sehr emotional bei Charles Leclerc und er hat das tatsächlich in Zandvoort unter Max Verstappen-Fans geguckt, er ist da gerade im Urlaub und er war ja total enttäuscht, also wirklich total enttäuscht darüber, weil er diese Pole schon zum Greifen gesehen hat und ihm dann auch als Fan durch die Hände geronnen ist quasi. Und der geht da auch, wie gesagt, richtig mit und ja, und an, das, da ich sag mal, durch dieses Fan-Dasein meines Bruders, wird mir das dann auch nochmal bewusster, wie tragisch teilweise wirklich diese Geschichte von Charles Leclerc ist, weil ich immer wieder seine, ja, und das ist dieses zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt vor der Saison, auch diese Saison wieder, hat mein Bruder wieder in unserem Familienchat, den mein Vater, er und ich haben, so ein kleiner Formel-1-Motorsport-Chat geschrieben, dieses Jahr wird Ferrari-Jahr, dieses Jahr wird Charles Leclercs Jahr, und jedes Mal kommen dann eben wieder diese Bauchschläge, und es tut mir leid, auch wenn es natürlich so in diesem kleinen Brüderduell immer so ein Grund für mich ist zu feixen, aber wie gesagt, Charles Leclerc, der ist einfach jemand, den ich grundsympathisch finde, und diese Liebe zu diesem Ferrari-Team und diese Karriere, die er da hingelegt hat, auch mit dieser ganzen Tragik, da muss ich sagen, da kann ich ihm nichts Schlechtes wünschen, und ihm würde ich es wirklich von Herzen gönnen, einfach mal diesen Erfolg zu holen, wobei ich es echt mittlerweile als sehr, sehr schwer ansehe.
Ja, ich auch. Also das wird, ich weiß nicht, ob es mit Ferrari überhaupt was wird, ehrlicherweise. Ich bin da voller Zweifel, weil dieses Team irgendwie immer noch super unorganisiert wirkt. Also es geht nicht 100% in die richtige Richtung. Aber hey, vielleicht erleben wir ein Wunder, ja, dass Ferrari doch jetzt irgendwas findet, vielleicht noch in Barcelona ein Update hinterher schiebt, mit dem es nochmal vorangehen kann. Also zu wünschen wäre es Charles Leclerc auf jeden Fall, dass er auch die Früchte erntet, die er da gesät hat, ne? Weil man muss ja auch bedenken, wie lange der jetzt schon da ist und ja, wie sehr er auch damit verwurzelt ist. Ja? Und es gibt ja wirklich viele, die sagen, eigentlich kann ich mir Charles Leclerc nicht in einem anderen Team vorstellen, und ich kann mir Charles Leclerc auch nicht in einem anderen Team vorstellen. Aber die Frage ist, wie lange kannst du das mitmachen, ohne wirklich diesen finalen Sieg zu erreichen, ohne Weltmeister zu werden? Gleiches gilt übrigens auch für Lando Norris. Also, wenn Lando Norris jetzt nicht dieses Jahr Weltmeister wird, sondern Oscar Piastri, was sagt das aus? Also Norris hat das Team ja auch mit aufgebaut die letzten Jahre, hat Sainz geschlagen, vom Hof gejagt, hat Ricciardo geschlagen, vom Hof gejagt. Jetzt stelle man sich mal vor, im dritten Jahr, ne, wo ja auch Franz Tost immer gesagt hat, Rookies brauchen 3 Jahre, sichert sich Piastri gegen Norris den Titel. Ja, dann überlegst du es dir auch, ob du nicht vielleicht doch den Rennstall wechseln musst irgendwann, weil dann irgendwie sowas einsetzt wie bei Weber gegen Vettel und plötzlich ist Piastri die unumwundene Nummer 1. Und gut, das ist bei Ferrari nicht das Problem. Da kam halt ein 7-facher Weltmeister neben Charles Leclerc, was sowieso nochmal hauseigen dann das Interesse erhöht. Und Ferrari hat eben auch das größte Interesse im Formel-1-Fahrerlager. Das ist wie Monaco. Ja? Es gibt kein Monaco, keine Formel 1 ohne Monaco. Es gibt keine Formel 1 ohne Ferrari. So, das sind so zwei Sachen, die fest sind, die einfach dazugehören. Und sie sind jetzt auch schon wieder viel zu lange ohne Weltmeisterschaft. Aber ich befürchte fast, das wird auch noch ein bisschen länger anhalten, diese Durststrecke.
Ja, also wenn man sich das jetzt mal überlegt, es sind gerade mal 2 Jahre dazwischen, zwischen dem letzten Renault-Titel und dem Ferrari-Titel. Ne? Also wir lachen ja auch immer, und ich als großer Fan natürlich allen voran dann mit ein bisschen Häme über das Team Enstone, die seit vielen, vielen Jahren dem Erfolg hinterherrennen. Aber die sind in der gleichen Ära das letzte Mal Weltmeister geworden. Und das ist schon eine Statistik, die einem zu denken geben sollte dann. Und die auch irgendwo traurig ist, weil Ferrari eben nun mal dieses, wie du schon sagst, dieses Team ist, was die Leute anzieht, was Menschen begeistert, wie kein anderes Team. Und ja, das ist dann wirklich schon hart. Ja. Ja, Kevin, das waren eigentlich schon unsere Gewinner. Ich will schon mal ein bisschen spoilern. 2 werden im weiteren Verlauf der Sendung noch die Möglichkeit haben, sich in diese Kategorie zu schummeln. Das werden wir aber erst noch, wie eine Grand Jury entscheiden im späteren Verlauf. Erstmal gehen wir jetzt kurz in die Pause und dann widmen wir uns erstmal den definitiven Verlierern dieses Rennwochenendes. Bis dahin bleibt bitte dran, und dann sind wir gleich zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück auf den Grand Prix von Monaco und widmen uns jetzt den Verlierern. Und allen voran das Thema des Wochenendes eigentlich, diese Boxenstopp-Regel für den Grand Prix in Monaco. Es wurde vorab ausgegeben, dass jedes Team, jeder Fahrer mindestens 2-mal an die Box muss, sprich 3 Reifensätze benutzen muss, was dann eben logischerweise zu 2 Pflichtboxenstops geführt hat. Und damit wollte man, ja, Kevin, was wollte man damit erzeugen? Was ist so deine, ja, was glaubst du, was die ursprüngliche Intention hinter dieser ganzen Sache war?
Ja, dass es irgendwas in den Überholmanövern gibt. Aber halt nicht auf der Strecke, weil man wusste, dass es nicht passiert, sondern an der Box. Das war die Intention. Man wollte irgendeine Form von Spannung kreieren, von Aufregung kreieren. Was man kreiert hat, war ein Monster, das niemand kontrollieren konnte. Dreiköpfig, vierköpfig, zwanzigköpfig. Unfassbarer Scheiß, ey. Wirklich.
Ja, und jetzt kommen wir dazu, Kevin. Wie hat es funktioniert? Lass mal einfach deinen gedankenfreien Lauf, weil ich warte seit Wochen, seit du das erste Mal mir einen kleinen Krümmel hingeschmissen hast, wie deine Meinung zu der ganzen Geschichte sein könnte, warte ich jetzt auf deinen Ausbruch, auf deine Einschätzung zu diesem Reglement.
Also ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen und bleibe dabei, dass das einer der größten Schnapsideen war, die man in den letzten Jahren in der Formel 1 hatte. Also wie man wirklich davon ausgehen konnte, dass das den Effekt hat, den man sich erwünscht, weiß ich nicht, ob da die Leute, die das entschieden haben, entweder ja, genauso wenig Formel 1 geguckt haben in der Vergangenheit, wie vielleicht Leute, die jetzt erst seit diesem Jahr dabei sind und gar nicht wissen, was Monaco ist, oder ob man einfach nicht mit Leuten geredet hat, auch in der Formel 1, mit Fahrern geredet hat vielleicht auch, was das für einen Effekt haben kann. Weil es war für mich von Anfang an klar, dass das eine riesige Wettbewerbsverzerrung werden könnte, weil den Effekt, den man sich gewünscht hat, den konnte es ja so eigentlich gar nicht geben. Ich meine, klar, wenn jemand sagt, vorne gab es doch Spannung, ja, weil Max Verstappen ja bis zur letzten Runde seinen Stopp rausgezögert hat, um eine rote Flagge zu bekommen von irgendwem, der crasht, keine Ahnung, Yuki Tsunoda vielleicht, der in den Hafen fliegt oder so, ich weiß es nicht. Ja, dann hätte das natürlich funktioniert. Aber was man geschaffen hat, war einfach ein riesiges Roulette. Ich meine, klar, passt zur Casino-Stadt Monaco, Monte Carlo. Sicher, aber was hat das mit Racing zu tun? Was hat das mit der Formel 1 zu tun? Also, die Formel 1 wird doch nicht dem Zufall überlassen werden. Denn nichts anderes war das. Plus, dann kam ja noch das mit dem ganzen Aufhalten dazu. Ja, und wir reden ja nicht davon, dass, keine Ahnung, du mal langsamer fährst, wie in manchen normalen Rennen ja auch, um einen Double-Stack-Pitstop zu ermöglichen für dein Team, ja, wo wir ja nicht darüber reden, dass plötzlich eine Gruppe von Autos dreimal überrundet wird auf so einer kurzen Strecke wie in Monte Carlo. Sag mal, was war das für eine Idee? Also, ja, ich habe es versucht, möglichst positiv zu sehen vor dem Rennen. Ich dachte, okay, ja, schaue ich mir das am Sonntag mal an, aber ich wurde eigentlich von Minute zu Minute saurer darüber, was da passiert ist, weil das kann nicht das Ziel sein, dass du Monaco mit irgendwelchen künstlichen Elementen versuchst, spannender zu machen und dabei aber die Schwächen von Monaco noch eklatanter offenlegst. Dann promote die Stärken von Monaco, promote das Qualifying am Samstag. Und das Rennen am Sonntag ist dann halt das Rennen am Sonntag. Aber gib den Leuten nicht vor, dass sie irgendwelche Stops machen müssen, was dafür sorgt, dass Teams reihenweise aufgehalten werden, weil natürlich die Teamkollegen zusammenarbeiten. Und hey, das ist ja vollkommen okay. Ist ja nicht gegen das Reglement und es ist ja auch in Ordnung. Es ist vielleicht unsportlich auf eine Weise im Motorsport, aber es gehört halt dazu. Es ist Taktik. Aber das war mir einfach zu viel. Das war mir einfach viel zu viel. Es war so viel random Shit bei diesem Rennen. Und nee, das hat mich überhaupt nicht abgeholt und ich hoffe einfach nur inständig, dass man da sagt, nee, das haben wir jetzt versucht, das hat nicht funktioniert, das hat nicht den Effekt gehabt. Nächstes Jahr, lasst es doch einfach, wie es ist. Lasst Monaco doch einfach, wie es ist. Man muss nicht alles anfassen in der Formel 1, man muss nicht alles verändern in der Formel 1. Es ist Monaco, es ist ein Rennwochenende. Sonntagabend, wenn Monaco ist, findet das Indy 500 statt. Wenn jemand Action möchte, wenn jemand Chaos möchte, dann guckt das verdammte Indy 500. Aber lasst Monaco in Ruhe. Bitte, lasst einfach Monaco in Ruhe. Ja? Mehr will ich gar nicht. Promotet den Samstag. Das ist die geilste Session, die es im Formel-1-Rennkalender gibt. Diese Qualifikation ist das geilste, was es im Formel-1-Rennkalender gibt. Promote das verdammt nochmal. Aber komm nicht mit irgendwelchen 2 Stops, 3 Stops, 15 Stops, wie George Russell das suffisanterweise nach dem Rennen gesagt hat, weil dann machst du Monaco endgültig kaputt. Weil das, was jetzt kommt, das Feedback auf Monaco ist verheerend, weil noch offensichtlicher geworden ist, welche Schwächen Monaco hat. Deswegen, wenn man die schlechten Seiten sehen will, kann man die schlechten Seiten sehen. Wenn man die guten Seiten sehen will, kann man nochmal die guten Seiten sehen. Thomas Doll schon gesagt.
Ja, Ja, also ich muss
aktiv da draußen, Kevin, dann sieh doch auch mal die guten Seiten von dieser Zwei-Stopp-Strategie. Scheiße. Ja, da sehe ich keine gute Seite, da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Das muss weg.
Ah, herrlich. Ja, aber ganz ehrlich, Kevin, ich muss auch sagen, also mir hat sich von Anfang an dieser Sinn nicht erschlossen, weil es war ja von vornherein klar, dass das Einzige, und du hast es gerade gesagt, was daraus resultieren kann, Boxenstopp-Überholmanöver sind. Und jetzt ist für mich auch die Frage, selbst, und das ist jetzt auch nicht irgendwie abwertend gemeint, das ist ja so momentan der allgemeine Turnus, selbst wenn wir jetzt diesen ganz platten, diese platte Schublade vom Netflix-Fan nehmen. Ich glaube nicht mal, dass dieser Fan, der sich das vielleicht, dass der da was von hat, wenn in der Boxengasse. Das
doch gar nicht.
Genau. Der fragt sich wahrscheinlich.
Warum wird denn jetzt zweimal gestoppt? Warum wird denn jetzt ein Stopp vorgegeben? Ich meine, in Katar hatten wir das ja vor 2 Jahren oder so, weil die Reifen ja geplatzt gegangen werden. Aber da hat man ja auch Fenster vorgegeben. Ja, da hast du ja gesagt, du musst dann und dann. Da war Full Speed die ganze Zeit. Das war okay. Vielleicht musst du das halt machen. Wenn du das schon machst, dann musst du halt sagen, es gibt Boxenstopp-Fenster. Ja, und du musst zu Stopp-Zeitpunkt XY musst du wechseln. Wenn du Medium fährst, musst du dann wechseln. Wenn du Hard fährst, musst du dann wechseln. Wenn du Soft fährst, musst du dann wechseln. Hey, kein Problem. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit gewesen. Wer weiß. Ja, vielleicht passiert das auch nächstes Jahr. Aber jeder normale Fan, der jetzt dann irgendwie zuguckt, vielleicht so ein Casual-Fan ist, fragt sich so, hä, was, wieso ist das denn jetzt so? Und warum halten die da alle gegenseitig auf? So, warum, was passiert denn da vorne jetzt? Passiert ja nichts. Aber es passiert halt eigentlich generell auch nichts. Also die Top 6 waren ja im Grunde genommen fix nach dem zweiten Stop, außer Verstappen. Aber die sind reingekommen, wie sie ja losgefahren sind, glaube ich, ne? Also von daher, ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das ein neuer Fan kapiert hat, was der Sinn dahinter war.
Nee, also kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen. Deswegen war für mich von Anfang an irgendwie problematisch, da einen Mehrwert hinter zu erkennen. Was jetzt natürlich wieder, welche Frage aufgeworfen wird, und ich habe das auch gestern, wir haben ja gestern in unserem Discord zusammen live das Rennen geschaut und auch in unseren Gruppen, in der Telegram-Gruppe, Facebook-Gruppe, die Diskussion ja auch, was könnte man machen? Die Frage für mich persönlich ist erstmal, muss man zwingend was machen? Kann man Monaco nicht einfach Monaco sein lassen? Und wenn ja, was? Ich hatte, muss ich dazu sagen, auch wenn ich am Ende erkannt habe, dass das Ganze mehr Wider als Für hat, eine kurze, ich möchte sie fast Schnapsidee nennen, weil es natürlich da einige Risiken bei gibt. Aber meine Idee wäre, wenn du doch irgendwie. Und was Monaco ja immer noch für mich ist, ist, dass es eine Fahrerstrecke ist. Es kommt darauf an, dass du eben zwischen diesen engen Banden hin und her fährst, ohne das Auto anzuecken, jede Runde eben konzentriert fährst. Und ich habe es eingangs gesagt, 78 Runden dadurch. Mach's doch andersrum. Mach doch einen Reifen und fahr damit die Distanz durch. Dann hast du am Ende vielleicht die Möglichkeit, wenn die Reifen einbrechen, dass das Fahrerische, wenn du immer weniger Grip hast, dass das Fahrerische vielleicht mehr wert ist. Du hast aber natürlich auch das Risiko, es könnte ein Unfall passieren. Ich erinnere da zum Beispiel auch an Baku 2021, so ein Reifenplatzer. Das wäre natürlich katastrophal in Monaco. Aber dass der Weg ja eher der wäre, weniger Boxenstops zu haben, weil ob Boxenstops oder nicht, wenn du keine clevere Taktik machst, sind die Positionen sowieso bezogen. Ob Boxenstopp oder nicht, wenn du halbwegs dein Fenster einhältst. Und so hättest du die Möglichkeit, zumindest diese fahrerische Komponente einen Ticken zu erhöhen. Und am Ende des Tages ist Monaco eben aber auch das Qualifying. Und das ist das Ding, wo wir alle begeistert waren, also was Samstag in unseren Gruppen los war. Und dann ist die Frage, was muss man machen, was kann man machen? Was sind so die Ideen oder Nicht-Ideen, die dir da jetzt so übers Wochenende in den Kopf gekommen sind?
Ja, nichts machen. Gar nichts machen. Lassen, wie es ist. Alles bleibt hier so, wie es ist.
Alles bleibt, wie es ist.
Nehmen wir ernst. Also, warum? Also, wieso? Yeah. Das hat doch funktioniert. Also, das hat nicht funktioniert, aber es ist halt Monaco. Das, auf diesen Punkt kommt es immer zurück. Es ist Monaco. Und du weißt, was dich erwartet, du weißt, was es ist oder nicht ist. Vielleicht hast du mal Glück und du hast ein Regenrennen, da hast du ja Chaos, dann ist es ja ein besonderes Rennen. Aber wenn es trocken ist, dann ist der Haupttag der Samstag. Änder nichts. Lass doch alles laufen, wie es ist. Es ist Formel 1, es ist bei jedem Rennen eigentlich das Gleiche. Warum ist es in Monaco anders? Warum muss man in Monaco mit Show kommen, die eh keiner sieht, außer die TV-Zuschauer? Und die Leute, die wirklich viel Geld an der Strecke bezahlen, um auf der Tribüne zu sitzen, die Reichen, die oben auf den Terrassen sitzen, interessiert das doch gar nicht, was da gerade läuft. Die trinken ihren Vino, essen ihre Häppchen, ist doch alles okay, ist doch alles fein. Ist Monaco. Ja und? Ist nicht schlimm. Das halten wir alle aus, oder? Oder sind wir so ungeduldig, dass wir immer Chaosrennen brauchen? Dann haben wir ein Problem. Weil dann können wir immer irgendwo fahren. Können wir in Saudi-Arabien fahren. Am besten in Kilia diese Schiene da oben hoch, bis die Autos alle runterfallen irgendwann, wenn wir das sehen wollen. Also weiß ich nicht. Ist das der Weisheit letzter Schluss? Monaco hat 75 Jahre funktioniert, so wie Monaco funktioniert hat. Weil man aus Panik wegen dem letzten Jahr, weil es in Runde 1 einen Unfall gab und die alle wechseln konnten, keine Mollmanöver gab. So what? Dann ist es so. Dann ist es so. Aber it's not broken. Why do you need to fix it? Es ist, wie es ist. Deal with it. So, das ist das. Nichts ändern. Alles wieder auf alles normal. Nächstes Jahr alles normal. Wegen meiner die weichen Reifen. Ist mir egal. Sollen die Leute stoppen, so viel sie wollen. Keine Pflichtboxenstops. Den Samstag promoten. Das Highlight des Jahres. Das Qualifying des Jahres. Mach es groß. Mach es größer denn je. Ist mir scheißegal. Aber lass das Rennen unangetastet. Deal with it.
Vielleicht könnte man ja ein Sprintwochenende draus machen. Dann haben wir zweimal Qualifikation.
Dass ich gehe?
Nein, bitte nicht, bitte nicht.
Wundert mich, dass sie kein Sprintwochenende draus machen, ehrlicherweise. Aber dann haben sie ja zweimal langweilige Rennen.
Ja, aber du hättest zweimal auch Qualifikation.
Ja, also. Das Beste, was passieren könnte.
Ich hoffe, es hat jetzt niemand von der Formel 1 zugehört gerade.
Ich hoffe, es hat jemand zugehört.
Nee, ich meine jetzt gerade mit dem Sprintrennen.
Ach so,
davor bitte, dann abschalten. Peter Lustig. Kommen wir jetzt dann aber auch mal. Ja,
Eine Sache noch.
Ja, klar.
Wir haben die ganze Formel 1 als Verlierer deklariert jetzt bei dieser Nummer. Und das ist einfach so. Ich finde, das, was es offenbart hat, waren wirklich die absoluten Schwächen von Monaco. Und noch viel mehr als eigentlich eh schon. Weil man hat noch viel mehr drauf geguckt. Es hat ja für noch viel mehr Chaos gesorgt, im negativen Sinne eigentlich. Was heißt Chaos? Es hat ja dafür gesorgt, dass einfach über Unsportlichkeit diskutiert wurde. Ne? George Russell musste unsportlich abkürzen, wo du darüber reden kannst, ob die Drive-Thru-Penalty überhaupt ausgereicht hat für die Situation, ehrlicherweise. Antonelli wollte das auch machen, aber auch das Aufhalten der Racing Bulls und Williams war natürlich irgendwo unsportlich, aber im Rahmen, ja, es war im Rahmen, das konnte man ja machen. Aber das meine ich halt, im Endeffekt, jetzt muss sich jeder erklären, jetzt muss jeder auch der Teamchefs, die ja da auch zugestimmt haben, ob jetzt Vasseur die Idee hatte oder Horner die Idee hatte oder Domenicali die Idee hatte, irgendwer muss ja auch muss sich am Ende den Kopf hinhalten dafür. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, die Formel 1 sieht nicht wirklich gut aus damit und es zeigt einmal mehr, dass man einfach, wie gesagt, gewisse Sachen vielleicht nicht verändern muss und sondern einfach hinnehmen muss, so wie sie sind und nicht einfach immer nur darauf rumhacken, wie langweilig etwas ist. Weil für das eine langweilige Monaco-Rennen haben wir ja im Jahr 3-4 Rennen, die total, ja, über die Gebühr chaotisch sind. So, und von daher, das gleicht sich alles aus im Rahmen einer Formel 1-Saison. Aber wir können auch nicht alles Netflixisieren. Ja, und vor allem Monaco nicht. Mach die Autos kleiner. Das ist im Grunde genommen der Kern. Die Autos sind zu groß, die Autos sind zu schwer. Mach sie kleiner, wenn möglich. Thema für eine andere Ausgabe, Thema für die Zukunft, aber das wird eventuell Monaco nochmal helfen, wenn die Autos wirklich signifikant kleiner werden, aber so viel kleiner werden sie ja nächstes Jahr auch nicht. Von daher, ja, liebe Formel 1, einfach lassen, wie es ist.
Zitiere ich zum Abschluss nochmal den großen deutschen Philosophen Kevin Scheuren, deal with it. So, kommen wir jetzt zu einem Team, was ja quasi zweimal verloren hat an diesem Wochenende. Einmal sportlich und einmal auch eben durch dieses Reglement für Monaco, denn das war das Mercedes-Team. Es fing an mit einem desaströsen Samstag. Erst haut Kimi Antonelli das Auto weg, kann nicht mehr weiterfahren. Und dann hat George Russell noch ein Problem. Dem Vernehmen nach hat sich die Batterie durch eine Bodenwelle ausgeschaltet. Und er konnte auch eben nicht weiterfahren. Beide Mercedes am Ende dann Platz 15 und 14 im Grid. Im Rennen, George Russell konnte das irgendwie noch auf Platz 11 schaffen, bleibt aber punktlos. Kimi Antonelli beendet das Rennen als Letzter. Und Mercedes hat, nachdem sie in der Qualifikation, wie gerade gesagt, sportlich gelitten hat, dann im Rennen ganz böse gelitten, denn sie hangen hinter den Williams fest. Und Williams, das möchte ich jetzt schon mal so ein bisschen vorausschieben, Williams ist eins der Teams, die wir gleich in die Relegation schicken, wo wir uns gleich anschauen werden, sind sie denn Verlierer oder sind sie doch Gewinner? Taktisch sicherlich klug, was anderes kann man nicht sagen. Sie haben Mercedes da eingebremst, haben die Position zwischendurch getauscht und so sich gegenseitig die Stops ermöglicht. Alexander Albon und Carlos Sainz. Am Ende hat es dann aber zu den, ja, ich möchte sagen, grotesksten Momenten dieses Rennwochenendes geführt, als George Russell der Kragen platzt und er in der Hafenschikane einfach vorbeifährt und dann seinem Vernehmen nach zu diesem Zeitpunkt eine 10-Sekunden-Strafe oder eine 5-Sekunden-Strafe, hat er, glaube ich, sogar erst gedacht, in Kauf nehmen möchte und sagt, die fahre ich raus, ich nehme die Strafe. Hat aber seine Rechnung wiederum nicht mit den Rennkommissaren gemacht. Die haben ihn einmal die Extra-Runde laufen lassen, eine Drive-Thru-Penalty. Er musste quasi dreimal an die Box an diesem Wochenende, in dem Hochbetrieb war, in der Boxengasse in Monaco. Kimi Antonelli daraufhin versuchte es auch, hat dann aber, glaube ich, mitbekommen oder zugefunkt bekommen, was mit George Russell passiert ist und hat dann artig den Platz wieder zurückgegeben. Am Ende des Tages bleibt Mercedes hang hinter den Williams komplett fest, war ein absolutes Opfer dieser Strategie und hat sich selber, und Kevin, das wäre so meine Einstiegsfrage, bevor wir gleich über dieses ganze Strategietheater sprechen. Hast du mittlerweile für dich eine Erklärung gefunden, was da bei Mercedes vor sich ging, warum man am Anfang irgendwie so gar nicht mit dem Thema Boxenstopp konfrontiert werden wollte? Man ist ja unendlich lange gefahren und mir ist wirklich auch im Nachhinein, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, keine Version, die irgendwie hätte passieren können, eingefallen, die zum Ende hin zwei Stops irgendwie zum Vorteil noch gebracht hätte.
Nee, zum Ende hin nicht, aber ich glaube, es gab diesen toten Punkt, an dem du nicht mehr viel machen konntest. Und den haben sie erreicht, weil sie haben definitiv auf Unterbrechungen gegambelt, sie haben definitiv auf Safety Cars gegambelt, aber die kamen ja nicht. Und das war dann ein Problem irgendwann. Dass du halt stoppen musst, das ist ja auch ein Problem gewesen, weil so musste das gegen Ende alles nachgeholt werden bei Mercedes. Also ich glaube, die haben wirklich sehr aggressiv darauf gehofft, dass was passiert und dass man so Positionen gut machen kann, beziehungsweise wenig Boden verliert. Ich glaube, die waren aber trotzdem auch überrascht davon, wie effektiv das war, dass die Williams die eingebremst haben. Und was das ja auch für einen Effekt hatte auf sie, ne? Weil dadurch, dass sie da auch kein Boxenstopp-Fenster bekommen haben, weil im Grunde genommen das einzige Boxenstopp-Fenster, was sich geöffnet hat, war das für vor dem Williams, also der Fahrer vor dem Williams oder später oder früher auch der Fahrer vor den Racing Bulls. Und alle dahinter wurden ja immer weiter zusammengepfercht. Das heißt, wenn du da in die Box gegangen wärst, wärst du ja komplett durchgereicht worden. Und je länger das Rennen dauerte, desto problematischer wurde diese Situation auch. Und es gab ja die Fahrer, die ziemlich früh gestoppt haben, so Bärmeln, Bortoleto, Hadjar und ich glaube Tsunoda, die relativ früh in der Box waren, die hatten auch kurz einen Vorteil. Ne? Die waren auch wirklich, da waren Hadjar zum Beispiel plötzlich unter Umständen sogar auf Podiumskurs, weil genau das der richtige Weg war für diese Teams. Vielleicht hätte Mercedes das auch splitten müssen. Und ich glaube, das war der größte Fehler eigentlich, dass man beide auf einer Strategie gelassen hat. Man hätte splitten müssen. Man hätte einen auf die Strategie schicken sollen, früh an die Box zu kommen, um ihm so auch ein bisschen mehr Luft zu verschaffen, im ersten Drittel des Rennens sozusagen, weil du auch gemerkt hast, was das für einen Effekt hat, wenn du ein bisschen Free Air hattest. Insbesondere bei Olli Berman hat man das gesehen, er war 4 Sekunden schneller als Lando Norris. Ja, das ist krass gewesen in einigen Runden zu Beginn. Und dann irgendwann war einfach der Punkt erreicht, da ging nicht mehr. Und der Verkehr war dann für Mercedes ein Problem. Das ist die einzige Erklärung, die auch Toto Wolff übrigens so auch weitergegeben hat, dass man eben gehofft hat, dass mehr passiert und man das dann nutzen kann. Hat sich nicht ausgezahlt.
Hat sich nicht ausgezahlt. Immerhin, Kimi Antonelli, zumindest einer der zwei Akteure bei dem wohl zumindest sportlich spannendsten Duell, nämlich direkt am Anfang, als er sich erst ja, ich nenne es immer noch Löwskurve. Wie heißt es jetzt nochmal korrekterweise?
Fairmont.
Fairmont-Kurve. Von Bortolo. Jetzt habe ich wieder das Problem wegen dem DTM-Fahrer, weil ich habe heute noch irgendwie so ein DTM-Video gesehen und jetzt habe ich wieder Angst, dass ich den Namen falsch sage. Bortoleto. Erst über
Bortolotti, ne?
Bortolotti, genau. sich erst überholen lässt und dann mit einem, ja, ich möchte schon sagen, Extremmanöver hin zum Tunnel dann wieder reingebremst hat, was eben Bortoleto, ja, und das fand ich ein bisschen nostalgisch, Bortoleto ja als Brasilianer und auch so ein bisschen mit dem Senna angelehnten Helm, genau an der Stelle in der Wand, wo Senna ja 88 den sicheren Sieg weggeworfen hat, kam da zwar im Gegensatz zu Senna wieder raus, aber das war mal so ein Duell, wo ich am Anfang dachte, ui, jetzt passiert hier doch was auf der Strecke, ist dann natürlich abgeflacht, aber zumindest mal ein Moment, wo Mercedes für eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Sternstunde sorgen konnte.
Ja, das war schön. Das war ein tolles Duell. Das war auch schön, wie frech Bortoleto da reingegangen ist in der Fairmont. Und ich persönlich fand es ja auch sehr frech, wie Antonelli in der Portier reingegangen ist.
Ja, ja.
Ich habe da auch Diskussionen gehabt in der Redaktion von Formel1.de. Für mich hätte man das bestrafen können, tatsächlich. Weil, ja, Bortoleto hatte durchaus noch Platz nach rechts, aber meiner Meinung nach, wenn er komplett einlenkt, kollidieren die beiden. Und dann hat das auch einen weiteren Effekt auf die anderen. Sind sie nicht? Bortoleto ist dann gerade ausgefahren in die Safer Barrier. Vielleicht auch Bortoletos Schuld, sich da so ein bisschen überraschen zu lassen auch. Andererseits, manchmal lohnt sich Dreistigkeit, das wissen wir ja. Antonelli hat das gezeigt. Also von daher, fair game. Es gab auch keine Strafe. Ich persönlich fand es schon grenzwertig, einfach in der Kurve da so reinzustechen. Für mich war Bortoleto auch vorne in der Kurve. Das heißt, ihm gehörte eigentlich die Kurve. Gut, der Schaden war relativ begrenzt. Er konnte ja rausfahren, er konnte weiterfahren. Das war aber das einzige Highlight. Dann gab es noch ein Überholmanöver von Lance Stroll in der letzten Kurve und Nico Hülkenberg in der letzten Runde. In der letzten Runde in der Hafenschikane hat Lance Stroll überholt. Sehr spektakulär, ist aber niemandem aufgefallen, weil es natürlich niemand gesehen hat. Aber dieser Start zwischen Bortoleto und Antonelli war heiß. Und da dachte ich so, ach krass, okay, vielleicht passiert doch mehr und da hast du recht. Danach ist es abgeflacht. Aber genau das ist es ja auch. Die Startphase ist super spannend in Monaco. Ne? Also wenn du das da irgendwie versemmelst, dann bist du auch ruckzuck draußen. Gut, dass Bortoleto es tatsächlich geschafft hat, weiterzufahren.
Ja, das stimmt. Wobei es natürlich dann auch nicht mehr viel für ihn ging. Zumindest nicht mehr in die Punkte, was man sich ja vielleicht dann eben durch einen taktischen Kniff vielleicht hätte erhoffen können. Am Ende ist es für ihn der 14. Platz geworden, noch hinter Franco Colapinto und Olli Bearman. Ja, kommen wir jetzt, Kevin, zur Relegation. Wir müssen entscheiden, denn zwei Teams haben an diesem Wochenende sportlich wirklich, wirklich gute Punkte geholt. Allerdings eben dieses Kontroverse, dieses Grand Prix eigentlich ausgelöst. Wir reden von den Racing Bulls. Wir haben Isa Katscha auf einem grandiosen 6. Platz. Das muss man erstmal natürlich erwähnen und loben. Liam Lawson fährt sich auch zurück in die Punkte, wird 8. Und dahinter die beiden Williams-Piloten Alex Albon und Carlos Sainz. Ich würde mal der Schwere des Vergehens nach mit den Racing Bulls anfangen. Denn ich finde, die Racing Bulls haben das ein wenig sportlicher gelöst. Also es war natürlich auch der Beginn dieser ganzen Taktikgeschichte. Es war natürlich auch ein Einbremsen. Allerdings, wie ich fand, hatte das noch nicht diesen ganz dreisten und ganz harten Stil, wie er hinterher bei Williams war. Ich habe mir dann auch so Gedanken drüber gemacht, wie bewertet man das? Und bin am Ende für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich sage, gerade bei den Racing Bulls, weil man hat da ein hervorragendes Ergebnis rausgeholt, man hat aber auch durch eigene Pace, das darf man nicht vergessen, ein Liam Lawson, der ja das Feld mehr oder weniger für Isa Katscha erstmal eingebremst hat, wird am Ende trotzdem 8. Ich habe spaßeshalber bei uns im Discord gesagt, der hatte wahrscheinlich Probleme mit dem Rhythmus und den Reifen. Und als er das wieder im Fenster hatte, ging wieder alles, nachdem Hadja dann zweimal in der Box war. Aber sie haben im Endeffekt gemacht, was du als Mittelfeldteam in so einem Rennen machen musst. Diese Regel, also meiner Meinung nach, diese Regel war nun mal da. sie hatte Schlupflöcher, das muss eigentlich jedem klar gewesen sein. Und sie haben es in dem Maße ausgenutzt. Ich habe zumindest im Worldfeed keinerlei Funksprüche, wie zum Beispiel bei den Williams, über die wir ja gleich reden, wahrgenommen, wo gesagt wurde, das ist aber gefährlich, die bremsen extrem ein, ich muss hier einen Crash vermeiden. Also es war noch auf einer gewissen Ebene, wo man sagen kann, das ist okay. Und man hat eben ein super Ergebnis für das Team aus Faenza rausgeholt. Man hat Liam Lawson auch ein Stück weit, vielleicht den Knoten platzen lassen. Man hat beide wirklich mit einem Top-Ergebnis da gehabt. Und von daher wäre mein Plädoyer wäre tatsächlich, die Racing Bulls als Gewinner einzuordnen. Wie sieht es Staatsanwalt Kevin Scheuren?
Staatsanwalt, sehr schön. Ich finde keine Argumente dagegen. Im Gegenteil, ich finde eigentlich nur Argumente dafür. Insbesondere Isaac Hadja hat mich begeistert an diesem Wochenende. Das war krass. Also das war nach diesen beiden Crashes im zweiten freien Training, war das ein Comeback wie gemalt, was er da hingelegt hat. Auch er, keinen Fehler gemacht, Qualifikation herausragend, wirklich herausragend. Und im Rennen perfekt umgesetzt, ja, als Team. Und ich würde dir zustimmen, dass die beiden das noch so gemacht haben, dass es nicht diesen, ja, ich will sagen, grob unsportlichen Aspekt hatte, aber es war subtiler, wie die es gemacht haben. Und wenn man bedenkt, dass Williams natürlich aufgrund dessen das dann gemacht hat und sehr viel offensichtlicher gemacht hat als die beiden, wo man halt gesagt hat, guck mal, jetzt machen die das und funktioniert. Aber der Effekt war einfach, glaube ich, kleiner, weil es nicht so, auch nicht so im Worldfeed war, man nicht so mitbekommen hat, wie es bei den Williams natürlich der Fall war. Dachte man sich nur so, guck mal, Hadja ist ganz schön gut dabei, der könnte sogar aufs Podium fahren, wenn jetzt was passiert. Und Lawson hat es ja auch das ganze Wochenende richtig gut gemacht, das darf man nicht unter den Teppich kehren. Also da kann er stolz drauf sein, nach den schwierigen Wochen zuletzt auch bei Racing Bulls, hat er an diesem Wochenende genau das gezeigt, was man von ihm auch erwartet. Immer noch zu weit weg von Hadja, muss man fairerweise sagen, aber trotzdem, auch dieses Teamwork musst du dann erstmal gemeinsam so hinbekommen. Und deswegen sind für mich die Racing Bulls, wenn man jetzt dieses Relegationsspiel zwischen den beiden nimmt, auch die Mannschaft, wo ich sage, die würde ich auch zu den Gewinnern packen, weil insgesamt mir die Racing Bulls an diesem Wochenende auch besser gefallen haben als die Williams per se. Ich hatte eigentlich Williams viel höher auf dem Zettel vor diesem Wochenende. Die Williams haben das nicht hinbekommen. Und die Racing Bulls, aber auch Esteban Ocon im Haas, haben begeistert, haben ihre Chance genutzt. Und das mit einer herausragenden Leistung von Isaac Hadja und einer richtig, richtig guten Leistung von Liam Lawson. Also, da muss ich sagen, finde ich es vollkommen okay, die zu den Gewinnern einzuordnen.
Gut, dann ergeht im Namen der Starting Grid Community folgendes Urteil. Die Racing Bulls sind Gewinner des Monaco-Wochenendes. Jetzt kommen wir eben zu dem Thema, was ich glaube ja auch am meisten diese Diskussion über dieses Regelwerk, am meisten diese ganze Diskussion über dieses Wochenende angeheizt hat, das war eben das Williams-Team. Man hat die Mercedes schon arg eingebremst. Sinnbildlich war vielleicht auch, wobei ich da auch den Mercedes-Piloten attestiere, dass sie das natürlich auch so ein bisschen provokativ gefahren haben, wo Antonelli dann ja auch kurz in der Schikane vorbeigegangen ist und da wirklich mit zitterndem Lenkrad an der Leitschiene vorbei da über den Curb in die Hafenschikane reingeht. Aber es war nun mal so, Williams hat das Ganze dann sehr extrem gemacht. Bei den Racing Bulls und ich fand das auch interessant, weil wir, wie erwähnt, das Rennen zusammen im Discord mit einigen Leuten geschaut haben. Da war das auch noch wirklich so, dass man gesagt hätte, ui, ja, das ist clever, das ist okay. Also die Grundstimmung war noch eine ganz andere, als Williams dann angefangen hat damit. Und die haben es ja extrem auf die Spitze getrieben. Dieser Platztausch auch kurz vor der Hafensektion. Das war natürlich schon sehr extrem. Und dann eben diese wirklich langsame Schleichfahrt durchs Fürstentum, die Mercedes da aufzuhalten mit allen Mitteln. Da muss ich sagen, das war mir dann ein Stück weit zu extrem. Das ging für mich dann, auch wenn es natürlich dieses Schlupfloch war, und das habe ich auch bei den Racing Bulls eingeräumt, war mir das dann schon ein Stück weit in Richtung Unsportlichkeit, weil man eben da bewusst und extrem auch eingebremst hat. Man hat diesen kompletten Fluss rausgenommen aus dem Rennen. Man hat Mercedes und ja, viel mehr eingesperrt in diesem System, in dieser Strategie, hat denen das komplette Rennen ruiniert, das muss man auch mal sagen. Dann kam es eben noch auch dadurch bedingt zu dieser Situation mit George Russell, die dann im Ganzen meiner Meinung nach wirklich die Krone aufsetzt, dass wir dann den Fall haben, dass ein Fahrer sich da, ja, einfach über eine, ja, über die Schikane drüber hinweg vorbeisetzt und eine Strafe in Kauf nimmt, um einfach vorbei zu sein und dann zu fahren. Das sind halt Sachen, wo ich sage, das führt das Ganze ad absurdum. Und dann sind wir an einem Punkt, und ich bin froh, dass die Stewards das hart bestraft haben mit der Durchfahrtsstrafe, weil es war, und das hat auch Sascha Roos gesagt, das war ein Präzedenzfall, den wir dann da hatten, weil keiner wusste so wirklich, was passiert jetzt. Normalerweise, das könnte eine 5-Sekunden-Strafe sein, eventuell 10 Sekunden. Es war nicht klar. Und gerade in Monaco ist es dann nun mal, wenn du die Strafe in Kauf nimmst und du fährst diese Zeit raus, hat der Hintere ja keine Chance mehr, dich wieder zu überholen, als wie auf einer Rennstrecke, wo du vielleicht auch noch DRS-Fenster hast. Und von daher muss ich sagen, auch wenn die Plätze 9 und 10 für Williams mich sehr freuen, weil ich das Team als Traditionsteam der Formel 1 wirklich sympathisch finde, muss ich für mich sagen, sortiere ich sie doch an diesem Wochenende eher als Verlierer ein, weil ich finde, sie haben mit dazu beigetragen, zu einem großen Teil, dass dieser Grand Prix eben zu dieser, ja, Farce ist jetzt ein hartes Wort, aber eben zu diesem diskussionswürdigen Rennen geworden ist, was es am Ende war. Was wäre da deine Einschätzung?
Ja, würde ich mitgehen. Das natürlich gepaart auch mit den Erwartungen, die man an Williams vor dem Wochenende hatte, finde ich, ist Platz 9 und 10 für die Leistung der letzten Wochen eigentlich auch nicht gut genug. Fairerweise war Albon besser als Sainz. Das hat sich dann auch im Ergebnis so wiedergespiegelt und Sainz hat ja auch den Tausch zurückgemacht. Also das verstehe ich schon. Wo ich dir 100% zustimmen würde, Dennis, ist die Nummer mit dem unsportlichen Einbremsen. Und ich meine, man kann natürlich auch darüber diskutieren, dass diese Strafe für George Russell sogar noch ein bisschen zu weich ausgefallen ist für das, was er getan hat, weil es wurde ja auch im Drivers Briefing darüber gesprochen. Die Rennleitung hat auch nochmal darauf hingewiesen, auf Anraten der Stewards, dass das abkürzt in der Hafenschikane, weil man natürlich, und das ist doch auch schon sowas, man hat ja schon damit gerechnet, dass das passiert, wegen dieser Scheiße, die sie da aufgesetzt haben mit den zwei Stops. Also wenn du das schon mit einberechnest, dann läuft doch irgendwas schief. Ja. Sei es drum, will nicht wieder dieses Thema aufmachen. Also, klar ist, Williams hat es übertrieben. Williams hat den Bogen überspannt, meiner Meinung nach. Das zeigt ja auch, dass James Fowles eine SMS geschrieben hat an Toto Wolff während des Rennens schon, dass er sich entschuldigt hat, dass er ihm da so ein Ei gelegt hat jetzt. Und klar, unter Freunden ist das vielleicht jetzt nicht so, dass man da sauer aufeinander ist und jeder denkt sich natürlich, ja, würde ich auch machen in der Situation. Aber wenn ich ein Team raussuchen müsste, was die Schwächen von Monaco dadurch nochmal mehr aufgezeigt hat und meiner Kritik quasi ein Gesicht geben müsste, die Kritik, die ich vorhin geäußert habe hier bei uns im Podcast, dann ist das Williams. Und deswegen sehe ich sie aus mehreren Gründen absolut als Verlierer dieses Wochenende. Ich finde, die haben auch ein bisschen Ansehen verloren. Bei mir zumindest ist es so. Ich finde, das gehört sich so einfach nicht. Das kann nicht der Sinn von Racing sein. Ja, taktieren ist wichtig und taktieren gehört dazu, aber genau das Team, was am Donnerstag schon diese Theorie in den Raum geworfen hat, dass das gefährlich werden könnte, dass Teamkollegen für den anderen einbremsen, Alex Albon, der den Call bei den Racing Bulls sogar in der Fahrerparade gemacht hat am Sonntag, dass sie das selber machen und so aggressiv machen, da muss man sagen, dann sei halt besser. Wenn dich das bei anderen Teams nervt und stört, dann sei halt besser und mach's nicht so aggressiv. Weil im Endeffekt, was halt auch ein Witz ist, ist ja, dass George Russells Durchfahrtsstrafe ja gar keinen Effekt hatte. Ja? Also auch da, es ist alles absurd gewesen. Dieser ganze Grand Prix war einfach absurd und sinnbildlich dafür eben das Verhalten von Williams. Deswegen, in der Tat, in dieser kleinen Relegation schicke auch ich Williams in die Hölle der Verlierer.
Oh, sehr schön. Ja, dann haben wir ja eigentlich dieses Monaco-Wochenende, was, glaube ich, nicht wirklich als denkwürdiges Monaco-Wochenende bezeichnet werden kann. Ja, zumindest nicht sportlich. Also es war merkwürdig, könnte man sagen. Merkwürdig im Sinne des, man wird sich's merken, und ja, im Sinne von merkwürdig.
Richtig. Und es könnte der Sargnagel für Monaco gewesen sein, auf den man gar nicht setzen wollte. Das ist das, was eigentlich am schockierendsten ist. Also das bleibt hängen, finde ich. Dass die Diskussionen um Monaco eigentlich nur schlechter werden in der nächsten Zeit, weil man jetzt noch mehr das sogenannte Brennglas auf diesen Grand Prix legt und man jetzt noch mehr darauf achten wird. Und das ist man einfach final selber schuld.
Das stimmt. Wir knallen jetzt den Korken zurück auf die Champagnerflasche. Monaco liegt hinter uns. Wir blicken gleich voraus auf den Grand Prix von Barcelona. Nach einer kurzen Pause, dann sind wir gleich zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir blicken jetzt voraus auf den Grand Prix von Barcelona am kommenden Sonntag. Und zu Beginn möchte ich euch erst einmal kurz die Sessionzeiten mit auf den Weg geben, unser wöchentlicher Service in der Vorschau. Und zwar haben wir das erste freie Training am Freitag um 13.30 Uhr, das zweite freie Training am Freitag um 17 Uhr, das dritte freie Training am Samstag um 12.30 Uhr, die Qualifikation Samstag um 16 Uhr und Sonntag um 15 Uhr das Rennen. Jetzt gibt es ja so ein Elefant, der noch so ein bisschen im Raum steht, Kevin, vor diesem Grand Prix. Und das ist, wie du so schön gesagt hast, diese Frontflügel-Novelle. Und wir wissen ja jetzt alle nicht, was uns da erwartet, welche Teams das mehr trifft, welche Teams das weniger trifft. Wer muss da wirklich noch was justieren für Barcelona? Wer hat schon justiert? Wer musste nie justieren? Alles noch sehr offen und vage. Was ist so deine Vermutung? Kann diese ganze Geschichte jetzt das Bild der Teams und der Ränge verändern oder erwartest du für Barcelona eigentlich ein ziemlich identisches Bild, was die Teams angeht?
Ich glaube, erstmal müssen wir erklären, was passiert. Für alle die noch nicht wissen, was da auf uns zukommt. Es gibt eine technische Direktive der FIA, die schon vor der Saison festgezurrt wurde. Die Heckflügel wurden ja schon in China versteift, also dass man nicht immer dieses sogenannte Mini-DRS nutzen kann, was zum Beispiel auch McLaren augenscheinlich genutzt hat. Und das Gleiche passiert jetzt auch bei den Frontflügeln. Also die Flexibilität wird eingegrenzt, noch schärfer eingegrenzt. Also der Frontflügel wird im Grunde genommen versteift sozusagen. Immer noch genug natürlich, weil es gar nicht ausbleibt, dass ein Flügel sich im Wind sozusagen dann auch verbiegt. Ja, das hat einfach physikalische Gründe. Das ist so, bei der Geschwindigkeit wirst du immer eine gewisse Biegsamkeit bei diesen Teilen auch haben. Aber festgeschrieben ist das Ganze mit einer vertikalen Flexibilität reduziert auf 15 mm, die jetzt ist, auf 10 mm, die dann ab Spanien sein wird bei einer Belastung von 1000 Newton. Also wirklich auch eine durchaus hohe Belastung, die dann auf dem Flügel wirkt. 10 mm Flexibilität ist wirklich nicht mehr so viel. Und die Hinterkanten der einzelnen Flügelelemente bei einer senkrechten Belastung von 60 Newton dürfen derzeit sich nicht mehr als 5 mm verformen. Und in Spanien wird dieser Wert auf 3 mm gesenkt. Also ihr merkt schon, man nimmt vertikal und horizontal sehr viel Biegsamkeit weg. Und das kann einen Effekt auf das ganze Auto haben. Also der Frontflügel als erster Anlaufpunkt der Luft sozusagen, die Verteilung der Luft um das Auto herum über den Frontflügel ist natürlich unglaublich wichtig. Ja? Dann gibt es noch verschiedene Zuströme an den Unterboden, der natürlich auch durch den Frontflügel bedingt ist, aber auch an den Reifen vorbei. Und da wird sich natürlich auch zeigen, die Updates, die die Teams schon gebracht haben, welchen Effekt hat das? Also worauf haben die Teams entwickelt, wenn sie zum Beispiel Updates am Unterboden gebracht haben, wenn sie Updates an den Seitenkästen gebracht haben? Weil haben sie diese Updates schon gebracht, noch mit der Flexibilität der Flügel, die jetzt ist? Oder haben sie quasi schon vorentwickelt und haben im Grunde genommen Testläufe gemacht im Windkanal, in den Simulatoren mit den schon versteifteren Frontflügeln? Und da werden wir dann sehen, welches Team vielleicht einen Vorteil hat. Es gibt im Fahrerlager das Gerücht, das hat auch Toto Wolff nochmal erklärt nach dem großen Preis von Monaco, dass Ferrari bei den Frontflügeln insgesamt konservativer war, heißt nicht so viel Biegsamkeit angebaut hat schon von Beginn an. Das heißt, augenscheinlich könnte Ferrari im Vorteil sein. Wir wissen aber auch nicht, weil alles hängt ja irgendwo an McLaren. Ja, also diese ganze Situation mit den Flügeln ist bestimmt von McLaren und den Vorwürfen unter anderem von Red Bull, dass an McLaren irgendwas illegal ist. Ja, also diese Paranoia von Red Bull ist ja schon sagenhaft eigentlich. Ja. Wird es den McLaren einbremsen? Das ist eigentlich die größte Frage an diesem Wochenende, die sich alle stellen. Weil wenn das nicht der Fall ist und McLaren weiterhin mit diesem wunderbar balancierten Auto oder ausbalancierten Auto das Maß aller Dinge in der Formel 1 ist, klar, dann sticht mal ein Max Verstappen rein und dann sticht auch vielleicht mal ein Ferrari rein hier und da. Ja, dann rennen die weg. Also dann gibt es wirklich keine Chance mehr, dass ein anderes Team, glaube ich, da ranrücken kann und nochmal um die Weltmeisterschaft das Ganze spannend machen wird. Sollte das aber nicht der Fall sein, also sollte McLaren wirklich eingebremst werden, wird natürlich das Gejaule bei McLaren sehr groß sein. Das ist einfach so, das ist auch in der Natur der Sache ganz normal, weil jedes Team, was irgendwo eine Verschärfung der eigenen Stärken bekommt, wir erinnern uns noch an das Einschneiden der hinteren Unterbodenelemente, was Mercedes ja extrem ins Hintertreffen gebracht hat 2021, was für riesige Diskussionen auch gesorgt hat, weil das natürlich innerhalb der Saison passiert ist und auch einen riesen Einfluss hatte auf das, was dann eben war, nämlich dass Red Bull sich die Weltmeisterschaft gesichert hat. Ja, also das ist sehr viel What if und What will be am Wochenende in Spanien, aber es macht auch diesen großen Preis von Spanien endlich mal interessant, weil auch Barcelona ist jetzt nicht die unkritisierteste Strecke in der Formel 1. Aber was es so interessant macht, ist, dass Barcelona ja gemeinhin eine Teststrecke ist für die Formel 1. Und dass genau jetzt diese Flügelnovelle in Barcelona kommt, macht es ja umso interessanter, weil diese Strecke ja im Grunde genommen alles hat. Ja, schnelle Kurven, langsame Kurven, High-Speed-Bereich. Also das ist total spannend, am Wochenende zu beobachten, wer da den Effekt am meisten spürt, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Aber, wie gesagt, man geht davon aus, dass Ferrari vielleicht einen kleinen Vorteil haben könnte und McLaren vielleicht einen kleinen Nachteil haben könnte. Aber es kann doch alles anders sein. Und das macht es extrem aufregend fürs Wochenende. Und ich kann da keine Prognose wagen, weil ich das selber nicht weiß. Im Sinne der Weltmeisterschaft und im Sinne der Spannung für das Gesamtjahr, wir sind ja erst im Rennen 9 von 24, wäre es wünschenswert, wenn es einen Effekt hätte auf McLaren. Vielleicht nicht, dass es sie komplett einbremst, aber dass es zumindest die Konkurrenz ein bisschen näher bringt. Weil ich glaube, dann haben wir eine richtig geile Saison vor uns.
Ja, es wird spannend zu beobachten sein und ich denke auch, dass dieses Thema dann wahrscheinlich nächste Woche nach dem Rennen in unserer Ausgabe ein bisschen mehr Anklang findet, weil wir dann wirklich wissen, was für einen Effekt hatten wir. Ich würde jetzt gerne mit dir einmal in den McLaren einsteigen, Kevin. Und zwar, wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen, als wir über Lando Norris gesprochen haben, angeteasert. Das Thema Piastri gegen Lando Norris. Wir hatten jetzt eine Phase, wo Oscar Piastri eben mit den Siegen und auch den Fehlern von Lando Norris einen Vorsprung aufbauen konnte. Jetzt in diesem Tripleheader hat Lando Norris sich wirklich wieder rangearbeitet und dieses bereits erwähnte Momentum so auf seine Seite gezogen. Was glaubst du, wer wird jetzt in Barcelona diesen Tripleheader für sich entscheiden von den beiden? Ich weiß, das ist eine gemeine Frage. Ich weiß, das ist eine Frage, wo man sich eigentlich nur in die Nesseln setzen kann. Und wir setzen uns ja eigentlich bis jetzt die ganze Saison mit unseren Tipps in die Nesseln. Aber that's it.
Also mein Arsch ist schon ganz wund vor lauter Nesseln. Das kann ich schon sagen. Ich finde halt, es ist sehr viel Recency-Bias dabei. Und es ist also wirklich sehr, sehr viel Momentum, wie du schon richtig sagst. Aber was die größte Gefahr für Oscar Piastri eigentlich ist, dass Lando Norris jetzt den Fokus bekommt. Wenn Lando Norris jetzt den Fokus gepaart mit Lockerheit beibehält, ohne zu übermütig zu werden und ohne zu unfokussiert zu werden, glaube ich, ist das die Chance für Norris, die Gefahr für Piastri, dass sich das jetzt erstmal in Richtung Lando Norris dreht. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass es auch Wellen geben wird, ja, also wo dann auch der andere wieder im Vorteil ist. Ich glaube tatsächlich in Spanien, das werden auch die Tipps später widerspiegeln, ist Norris der Favorit, weil er das jetzt innerhalb einer Woche echt gut mitnehmen kann, glaube ich, und da auch den nächsten Schritt gehen kann in Spanien und unter Umständen ja auch die Führung in der Weltmeisterschaft sich wieder zurückholt nach Ende dieses Tripleheaders und das wäre für ihn ein Riesending, muss man sagen. Und gleichermaßen, finde ich, steigt der Druck für Oscar Piastri jetzt an der Stelle schon wieder, eben weil er am Freitag in Monaco auch einen Fehler gemacht hat, einen unüblichen Fehler. Der hat das natürlich wie immer cool weggepackt und so und war gewohnt witzig, auch im Cooldown Room am Sonntag. Ich glaube, er kann auch noch ein bisschen besser einschätzen, dass die Saison ultra lang ist und man jetzt keine Panik schieben muss, dass jetzt nur weil er nach dem Tripleheader, also nach Rennen 9 nicht Führender in der Weltmeisterschaft ist, heißt es nicht, dass er nach Rennen 24 nicht Führender in der Weltmeisterschaft ist. Aber für den Momentum-Swing, den es gerade bei McLaren gibt, glaube ich, ist jetzt die Zeit für Lando Norris. Und was, wie es dann weitergeht, das ist halt unglaublich spannend. Also, weil eben so viel auch mental passiert, weil so viel auch Tagesform ist, weil so viel auch Rennglück vielleicht ein Stück weit ist. Und ich glaube, das ist nach dem großen Preis von Monaco erstmal Lando Norris hold.
Ja, 3 Punkte sind es jetzt noch für Lando Norris auf Oscar Piastri. Das heißt, sollte Lando Norris den Grand Prix von Barcelona gewinnen, ist er definitiv wieder Weltmeisterschaftsführender. Also die Zeichen stehen aktuell dann doch sehr gut für Lando Norris, nachdem es ja dann wirklich lange nicht, oder lange ist jetzt ein falsches Wort, aber eine ganze Zeit lang nicht danach aussah, als ob er in den nächsten Wochen da wieder angreifen kann. Und ja, es wird spannend zu beobachten. Ich muss ehrlich sagen, Kevin, ich wünsche mir fast schon ein wirklich episches Duell, ähnlich Rosberg-Hamilton, bis zum Schluss zwischen den beiden. Und ja, ich weiß noch gar nicht ehrlicherweise, wen ich da am Ende so aus der voyeuristischen Sicht von außen betrachtet vorne sehen möchte. Ich glaube, das wird sich so über die Saison vielleicht noch zeigen, aber ich hoffe wirklich, dass die beiden da uns einen spannenden Kampf liefern. Und am besten natürlich noch, dass da noch Leute zustoßen. Und einer dieser Kandidaten ist natürlich immer. Und ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der mir regelmäßig schreibt. Und er schreibt mir meistens nach dem Grand Prix immer eins. Er sagt, schreib niemals Max Verstappen ab. Und ja, Max Verstappen ist jetzt in Monaco Vierter geworden. Hat natürlich mit seiner Taktik da drauf gegambelt, irgendwie den Sieg durch eine späte rote Flagge noch zu bekommen. Hat nicht hingehauen. Nichtsdestotrotz, der 4. Platz finde ich okay. In der Qualifikation war dem Augenschein nach nicht wirklich viel mehr drin, nachdem eben McLaren und Charles Leclerc da diese Fabelrunden gefahren sind. Jetzt ist aber natürlich die Frage eben, was passiert in Barcelona? Es ist, wie du schon sagst, eine Teststrecke. Es ist eine Strecke, wo Red Bull eigentlich in den letzten Jahren immer mit viel Selbstvertrauen aus den Tests gekommen ist, rein in die Saison. Und jetzt wird man schauen. Das ist ja das Spannende. Wir haben bei Red Bull ja 2 komplette Situationen. Wir haben einmal Max Verstappen, der trotz, dass augenscheinlich das Auto weit weg ist, also ne, es ist de facto nicht mehr so weit weg, wie wir am Anfang gedacht haben, aber der sich doch noch im WM-Kampf befindet. Und wir haben aber auch Yuki Tsunoda. Und da ist mir auch aufgefallen, Kevin, ich weiß nicht, wie es dir geht und vielleicht auch in deiner Redaktionsarbeit für Formel 1.de, es ist sehr ruhig, man lässt ihn wirklich machen, man lässt ihn in Ruhe, es gibt kaum Berichte oder irgendwelche Gerüchte, also wir haben ja immer so viele Gerüchte in der Twitteria, in den sozialen Medien, es ist aktuell absolut ruhig, es gibt keine irgendwelche Wechselgerüchte, keine Stimmen, die sagen, da kommt jetzt aber Arvid Lindblad oder auch Isa Katscha, der natürlich jetzt sich zum Kandidaten da fährt, um in dieses Cockpit zu kommen. Daher meine erste Frage, bevor wir gleich über Max Verstappen reden, wie würdest du die Situation um Yuki Tsunoda beschreiben aktuell?
Entspannt, ja. Komplett entspannt, meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass das auch der Wunsch bei Red Bull ist, da auch Isa Katscha aus dem Fokus zu halten, damit er sich bei den Racing Bulls weiterentwickeln kann, weil man hat mit Tsunoda keinen Stress. Man hat den Vertrag bis Saisonende und danach kann man immer noch gucken, auch wie sich Katscha weiterentwickelt. Da wird es jetzt auch keinen Wechsel mehr innerhalb der Saison geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das hat ja auch Dr. Helmut Marko im Interview mit Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gesagt. Haben wir auch hier mal vor einigen Wochen eingespielt, diesen Kommentar, der fährt die Saison zu Ende. Und ich glaube, das ist auch der Fall, weil das funktioniert zwischen Tsunoda und Verstappen wunderbar. Da geht sich keiner auf den Geist. Tsunoda macht seine Arbeit, der kommt auch immer besser ran, auch wenn es für ihn immer schwierig ist, diese Setup-Veränderung von Freitag auf Samstag auch umzusetzen. Das wird aber seine Arbeit sein, da besser zu werden. Ja, und Max Verstappen, da bist du natürlich vollkommen richtig gelegen, wenn du sagst, den darfst du nie abschreiben. Den musst du immer auf dem Zettel haben und das wird auch in Spanien der Fall sein. Der kommt dahin zurück, wo er vor 9 Jahren das erste Mal ein Formel-1-Rennen gewonnen hat, 2016, als er für Daniel Kwiat damals in das Auto eingestiegen ist und ja auch profitiert hat davon, dass sich Rosberg und Hamilton rausgeschossen haben in Kurve 3. Kann ja auch wieder passieren dieses Jahr. Das wäre ja die absolute Ironie der Geschichte, wenn sich Piastri und Norris tatsächlich in Spanien rausschießen würden und denn Max Verstappen wieder der Nutznießer ist. Also das hätte besonders eine Atmosphäre especial, Und das machen wir nicht den Anfang. Trotzdem glaube ich, dass Red Bull sich vor allem mit Ferrari balgen wird an diesem Wochenende. Ich glaube doch, dass der Vorteil für Ferrari zu erkennen sein wird, was die Flügel angeht. Es wird aber nicht dazu reichen, dass sie um den Sieg mitfahren werden. Mercedes muss natürlich auch mit in diese Rechnung nehmen. Also Podestplatz, sage ich mal, Kampf zwischen Verstappen, Leclerc und Russell. So die drei um Platz 3 dann. Und damit wisst ihr eigentlich, wen ich auf Platz 1 und 2 sehe am Wochenende. Aber die Ruhe tut Red Bull gut. Ich glaube, die Ruhe tut Red Bull gut. Auch die Gerüchte um Christian Horner flachen jetzt ab. Da gab es ja einige, und die Christian Horner ja auch selber zerschlagen hat dann auch, ne, dass er nicht irgendwie das Gefühl hat, dass er bald entlassen wird oder gehen würde oder sowas. Die Unruhe, die wurde von außen natürlich ein Stück weit auch reingebracht, weil ich glaube, dass es allen besser geht in der Formel 1, wenn Red Bull Unruhe hat. Weil dann eben der Fokus nicht so ganz aufs Racing liegt und auf die Entwicklung liegt, aber da kommt immer mehr Ruhe rein. Das ist auch eine Gefahr für McLaren. Ne? Je mehr Ruhe bei Red Bull herrscht, desto besser arbeiten die, glaube ich. Und für Red Bull ist es dann umgekehrt natürlich perfekt. Ne? Wenn sie es hinbekommen, sich wieder mehr aufs Rennfahren zu konzentrieren und auf das zu konzentrieren, was sie bieten müssen, um Max Verstappen noch zum Weltmeister zu machen. Ich meine, der Abstand von Verstappen nach oben ist auch nicht wirklich groß. Von daher immer dranbleiben, die Schwächen der Konkurrenz nutzen, und wenn das einer kann, dann Max Verstappen.
Ja, ganz genau. Max Verstappen, wie gesagt, nie abzuschreiben, aber eben auch Mercedes und Ferrari werden natürlich auch ihre Scheine noch auf den Casino-Tisch werfen, um mal im Monaco-Slang zu bleiben. Ja, dahinter haben wir aktuell eigentlich ja im Mittelfeld ein Duell, was dauerhaft stattfindet, nämlich dann Racing Bulls gegen Williams. Die beiden haben sich als die Top-Teams im Mittelfeld herauskristallisiert. Und ich glaube, Kevin, da bringt es jetzt auch für uns beide nicht wirklich viel, da jetzt zu diskutieren, wer steht da vor wem, weil es tatsächlich von Strecke zu Strecke anders ist und beide schon auf einem Niveau auch irgendwo unterwegs sind. Auch fahrertechnisch, zumindest mit Isaac Kutcher. Und auch Liam Lawson, wenn er sich jetzt wieder zurückfindet, diesen Run aus Monaco mit nimmt. Ich glaube, dann könnte das ein zünftiges Duell werden zwischen den beiden, oder?
Und ich sag, best of the rest wird Haas.
Okay. Ja. Die immer so ein bisschen rausfallen, so bei dem Thema, die da so zwischenstehen. Ja.
Ich glaube, Oliver Berman wird zurückschlagen an diesem Wochenende. Der hat jetzt zwei Wochenenden, die echt scheiße waren, aber Barcelona, da sehen wir wieder den Oliver Berman. Da wird auch Esteban Ocon ja den Oliver Berman sehen, dem er unter seinen Instagram-Post noch gesetzt hat: Deine Zeit will kommen, lieber Esteban. Die kommen früh genug. Ja? Also da würde ich mich nicht so freuen für den Kollegen, wenn ich er wäre. Ich glaube, Haas wird wirklich eine gute Rolle spielen. Ich weiß nicht, warum, ich kann es nicht begründen. Es ist einfach ein Bauchgefühl, weil ich auch glaube, dass Berman mit einer gewissen Portion Wut im Bauch kommt. Barcelona liegt ihm aber aus den Junior-Serien auf jeden Fall eine Strecke, die er mag. Der Haas funktioniert ja auch eigentlich. Und ansonsten gilt es ja vor allem bei Williams für Carlos Sainz zu überzeugen. Ne? Bei seinem Heimrennen, es gibt eine große Tribüne für ihn. Also da will er natürlich auch das Albon schlagen. Und das ist ihm ja in Monaco nicht gelungen. Die Racing Bulls, das ist das interessanteste Team eigentlich, weil ich sehe das nicht so wie vor ein paar Jahren, dass ich die immer in dieser Verlosung hätte, da Best of the Rest ganz locker mit dabei zu sein. Das kann nämlich auch wieder so Richtung Platz 11 bis 14 gehen oder 15, 16, je nachdem, wo Liam Lawson dann gerade steht. Und ich befürchte, bei ihm wird es auch wieder etwas weiter nach hinten gehen im Vergleich zu Monaco. Also Monaco könnte für die Racing Bulls so ein bisschen Ausreißer gewesen sein. Hadjar wird weiterhin seine guten Leistungen bringen, aber dadurch, dass du keinen Liam Lawson hast, um einzubremsen für ihn, wird es natürlich unweit schwerer, dann auch diese Position zu verteidigen für den Franzosen. Also, wie man es dreht und wendet, ist es super schwer, ja. Und vielleicht wird auch Fernando Alonso kriegt einen extra tollen Reifensatz von Pirelli, damit es wie bei Pastor Maldonado wunderbar funktioniert in Barcelona. Spaß beiseite, Aston Martin habe ich gar nicht auf dem Zettel dafür, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Mittelfeld ist unglaublich schwer. Best of the rest. Wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir Haas, am Ende wird es Alpine. Ich habe keine Ahnung.
Da würde ich tatsächlich trotz meines Herzens für Alpine gegenhalten. Also Alpine, Aston Martin und Sauber habe ich so ein bisschen als die Schlusslichter noch aufgeschrieben. Was natürlich noch interessant ist, du hast es gerade angeteasert, Fernando Alonso mit einem Heimrennen, genauso wie Carlos Sainz. Da werden die spanischen Fans bestimmt in blau und grün gekleidet sein. Ich bin mal gespannt, wie sich das verhält und ob Fernando Alonso nach einem wieder mal katastrophalen Wochenende in Monaco. Es gab ja einen so einen kleinen, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, der ist auch im Worldfeed übertragen worden. Ich habe mir tatsächlich seine Onboard nochmal angeguckt, deswegen, wo er da wirklich schreit, I cannot push, also wirklich schreit und man jetzt nicht wusste, ist er einfach erschöpft, ist er sauer, hat er keine Lust mehr, musste dann auch am Ende das Auto abstellen. Ausfall, keine Punkte, kein Ergebnis, keine Zielfahne für den spanischen Torero.
Aber wie er auch dieses Auto abgestellt hat, ne?
Ja.
Ah, retire the car.
Er gibt die Kommandos.
Er gibt die Kommandos, ja.
Also ich kann jedem, der noch ein bisschen Zeit hat, nur empfehlen, guckt euch mal die Onboard an, so von Runde 16 bis 22. Das ist flaming hot. So, kommen wir nun zum spannendsten Teil der Vorschau, Kevin. Und du hast mich gerade im Off schon so ein bisschen heiß gemacht auf deinen Tipps. Deswegen bin ich jetzt ganz dreist und sage, Kevin, beginne bitte. Pole Position. Erster, zweiter, dritter, Platz 10 und der letzte Platz.
Wir dürfen aber nicht vergessen, die Auswertung noch zu machen, Dennis. Ne?
Die machen wir, genau, die würde ich dir gerne im Anschluss überlassen, weil du sie ja vorliegen hast.
Okay. I understand. Copy. Also, Lando Norris holt sich die Pole Position und gewinnt das Rennen vor Oscar Piastri und Max Verstappen. Das ist erstmal relativ unspektakulär. Zehnter wird der eine Spanier.
Jetzt weiß ich, was...
Carlos Sainz.
Okay.
Letzter mit Fernando Alonso.
Also, damit ihr versteht, warum ich jetzt so lache, Kevin sagte vorher, er lässt es heute richtig brennen bei seinem Tipp für den letzten Platz und ich kam nicht drauf, was er meint. Und jetzt hat sich's mir erschlossen. Der Groschen ist gefallen.
Flaming hot.
Okay, ich halte tatsächlich, was das angeht, dagegen im McLaren-Duell. Ich sage, Oscar Piastri holt die Pole und gewinnt vor Lando Norris und Max Verstappen. Zehnter wird Pierre Gasly, denn der braucht ganz dringend jetzt mal eine Fahrt ins Ziel und einen Punkt. Und letzter, da habe ich tatsächlich den deutschen Lokalmatadoren, Nico Hülkenberg.
Okay.
Gut, Kevin, dann würde ich dich jetzt bitten, als mein heutiger Co-Moderator, würdest du uns die Auswertung der Tippspiele einmal präsentieren?
Ja, ich will. So, also 1:1 im Tippspiel von uns beiden am letzten Wochenende. Damit führst du weiter mit 13,5 zu 10,5. Bei Kicktipp hast du 31 Punkte geholt und bist jetzt auf Platz 159, hast also 10 Plätze verloren. Ich habe 13 Plätze verloren mit meinen 47 Punkten und bin jetzt auf Platz 84 in Kicktipp Gruppe 1. Also ich glaube nicht, dass wir noch um den Sieg mitspielen werden, aber sei es drum. Die Tagessieger in unseren drei Kicktipp-Gruppen haben alle 106 Punkte. Das ist auch untypisch, dass alle die gleiche Punktzahl haben. Gruppe 1 Stolios, Gruppe 2 Styx und Gruppe 3 Past-Joe. In der Gesamtwertung führt Home Creek 1 aus Gruppe 2 mit 452 Punkten vor Pfupfer aus Gruppe 1 mit 443 Punkten und jetzt auf Platz 3 aus Gruppe 1 Stolios mit 439 Punkten. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Tobias mit seinem Team TG Racing zu 333 Punkten in Monaco und dem Tagessieg. In der Gesamtwertung führt Joel mit seinem Team JNIC 100 mit 1762 Punkten vor Günther mit seinem Team McLaren Racing 2 mit 1744 Punkten und Janne mit dem Team Racing Tigers 5 mit 1740 Punkten. Macht doch am Wochenende wieder mit. Viel Spaß dabei.
Danke dir, Kevin. Und, und mein Dank gilt vor allem auch natürlich dir für diese wunderbare und ja, doch emotionale Ausgabe, denn das war nun mal eben Monaco emotional. Ein bisschen Rage, ein bisschen... Ja, Wahnsinn. Und dafür, Kevin, herzlichen Dank an dich.
Lasst mir mein Monaco. Ich will nur mein Monaco.
Und er hat es verdient. Ich finde, alleine für die Eingangsworte heute hat er es verdient.
In diesem Sinne, Dankeschön, Dennis, hat Spaß gemacht.
Ja, danke. In diesem Sinne, bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.